Guck, moin, hi und hallo. Hier ist Machtlos, der kleine Podcast zu aleatorischer Demokratie und Demokratiereformen mit Losverfahren. Heute geht es nur am Rande um Methoden wie Bürgerrat oder Planungszelle. Denn ich habe mit Ralf-Uwe Beck gesprochen, der Vorstandssprecher des Verbands Mehr Demokratie ist. Es geht um eines der Uranliegen dieses Verbandes, nämlich Volksentscheide auf Bundesebene in Deutschland einzuführen. Und dieses Verfahren direkter Demokratie gehört meiner Ansicht nach absolut in den Kontext aleatorischer Demokratie. Wir sprechen über den Stand der Bemühungen, Volksgesetzgebung im Bund einzuführen und gehen mal einige typische Einwände dagegen durch. Zu einigen angesprochenen Stichwörtern finden sich wie immer Links in den Shownotes. Dort gibt es auch einen Hinweis auf ein anderes Gespräch, das ich mit Herrn Beck vor 4 Jahren bereits geführt habe, im Podcast Die Klimadebatte. Darin ging es natürlich um den Zusammenhang von Demokratie und Klimaschutz. Die Tonqualität ist dieses Mal leider nicht ganz so doll. Woran es lag, weiß ich nicht, aber ich hoffe, nächstes Mal wird es wieder besser. Das Gespräch dauert etwa 45 Minuten. Ein Nachwort gibt es heute nicht. Danke für Ihr Interesse und bis zur nächsten Ausgabe von Machtlos. Ihr Timo Rieck.
Herr Beck, Mehr Demokratie setzt sich ja seit langem für den bundesweiten Volksentscheid ein. Wie stehen denn derzeit die Chancen dafür?
Die Chancen standen schon besser. Wir haben in der Debatte um den Ausbau der direkten Demokratie Hochzeiten erlebt. Beispielsweise 2006 gab es im Bundestag von 3 Parteien Vorschläge und es gab eine intensive Debatte über einen langen, langen Zeitraum. Wir haben 2013 die SPD erlebt mit einem eigenen Gesetzentwurf, den wir fulminant fanden. Ich hatte damals das Vergnügen, den mit Oppermann, da war der noch am Leben, im Bundestag vorstellen zu dürfen. Wir haben das sehr gewürdigt und sind davon ausgegangen, dass es eine Debatte gibt vom Niederen zum Höheren. Also, dass wir irgendwann ganz automatisch, je selbstverständlicher wir die direkte Demokratie in Kommunen und Ländern haben, dass es umso unverständlicher ist, warum uns das auf Bundesebene verweigert wird. Und diese Debatte hat allerdings, und ich denke, darauf spielen Sie ja an, hat 2 Dellen erfahren. Der Brexit hat massiv verunsichert und dass die AfD das Thema aufgegriffen hat, hat Parteien verunsichert. Insofern standen die Chancen schon mal besser. Aber ich will jetzt auch nicht die Chancenlosigkeit herbeireden. Also so wie es irgendeine Initialzündung gibt, das Thema auf die Tagesordnung zu heben, sind wir jedenfalls dabei.
Vielleicht dann doch ganz kurz zu dem Brexit, weil der immer wieder als Beispiel genannt wird. Was ist denn daran so schlimm? Es gab ein Referendum, das ist zwar knapp ausgegangen, aber es ist ausgegangen. Die Politik hätte ja sonst auch ohne Bevölkerung in die eine oder andere Richtung entscheiden können. Warum wäre das dann besser und wer beurteilt das im Nachhinein? Also ich habe immer den Eindruck, das ist so der Blick aus Deutschland und natürlich der EU, aber vielleicht sieht man das im Vereinigten Königreich ja anders.
Das mag sein, der Brexit war aber gar keine Abstimmung. Das war eine Befragung und diese Befragung hat Cameron damals angesetzt, um seinen Machterhalt zu sichern. Und das ist nicht die direkte Demokratie, wie wir sie in Deutschland haben, in den Bundesländern und auch für die Bundesebene nicht wollen, weil die direkte Demokratie gehört in die Hand der Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, die baut sich über Initiativen von unten auf in mehreren Stufen bis zum Volksentscheid. Wenn ich Themen von oben ansetze, also von Regierungsseite, wie das beim Brexit passiert ist, dann legt die Regierung die Frage fest, das Thema lässt Alternativen nicht mit zur Abstimmung kommen, legt den Zeitpunkt fest und das Ganze hat gegebenenfalls akklamierende Funktionen. So hat sich das ja Cameron auch gedacht. Wir kennen andere Beispiele von Orbán in Ungarn zu Flüchtlingsfragen. Da kann ich nur sagen, in der Hand der Regierung, da gehört die direkte Demokratie nicht hin, da ist sie vom Teufel, sondern sie gehört in die Hand der Bürgerinnen und Bürger, baut sich von unten auf über lange Zeiträume und sorgt für breite Debatten, die eben breit, aber auch tief sind, argumentativ sind. Der Brexit ist eher ein Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Der Brexit zeigt, dass, wenn das von oben kommt, das eben auch sehr anfällig ist für den Populismus von der einen wie von der anderen Seite. Das haben wir beim Brexit erlebt. Der Brexit ist eigentlich die Warnung, die direkte Demokratie in die Hand der Bürgerinnen und Bürger zu geben, aber nicht in die Hand der Regierung.
Jetzt haben Sie bei sich gerade eine Petition wieder laufen, dass es die Einspruchsmöglichkeit geben soll gegen Gesetze per Volksentscheid. Also es ist ja ein klassisches Referendum. Das muss dann zwar auch von den Bürgern gestartet werden, indem sie Unterschriften sammeln und so. So ist jedenfalls dieser Vorschlag. Aber letztendlich geht es doch dann trotzdem von dem Parlament dann in dem Fall aus. Das heißt, das Parlament beschließt ein Gesetz und die Bürger müssen darauf reagieren. Ist das nicht trotzdem dann von oben?
Also das, was Sie ansprechen, ist das fakultative Referendum, das wir so aus der Schweiz kennen. Es ist dort das älteste direktdemokratische Instrument, kennt man in der Schweiz seit 150 Jahren. Wir in Deutschland, finde ich auch sehr schön eigentlich, wir nennen das mittlerweile Volkseinwand. Das Prinzip, was dahinter steht, ist ja, dass das Parlament ein Gesetz beschließt, aber das Gesetz nicht sofort in Kraft tritt, sondern die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, gegen das Gesetz zu unterschreiben. In der Schweiz sind das 100 Tage, das schlagen wir auch vor. Und wenn die Unterschriften zusammenkommen, die es dann dafür braucht, tritt das Gesetz eben nicht in Kraft nach 100 Tagen, sondern es gibt eine Volksabstimmung und wir alle haben die Möglichkeit zu sagen, Daumen hoch oder Daumen runter. Das ist richtig. Die Vorlage kommt dann aus dem Parlament, auch nicht von der Regierung, sie kommt vom Gesetzgeber selbst. Dieser Volkseinwand ist das schärfste Kontroll Instrument, das man sich vorstellen kann, weil es eben uns die Möglichkeit gibt, politische Entscheidungen zurückzuholen und zu korrigieren. Heißt jetzt nicht, dass man es damit belassen sollte, sondern natürlich sollte direkte Demokratie, sollte es zwei Schienen auf dem Gleis geben, also die Politik zu korrigieren, zurückzuholen und gleichzeitig initiativ zu werden, wo die Politik Anschübe braucht, also wo Dinge auf der langen Bank liegen, wo sie Themen eben nicht aufgreift. Beides gehört zusammen. Wenn beides zusammen ist, also wenn wir Politik aufhalten können, aber auch Politik pushen können, dann wäre eingelöst, dass tatsächlich alle Staatsgewalt von uns ausgeht. Vor allen Dingen, wenn wir das eben zwischen den Wahlen gut können, dann beschränkt sich das nicht nur darauf, dass wir Menschen wählen, die die Dinge für uns regeln.
Ist denn die Schweiz dann Ihr Vorbild oder haben Sie ein anderes Land als Vorbild oder stellen Sie sich ein ganz anderes Modell vor, weil Sie sagen, es ist überall nicht so realisiert, wie ich das optimal fände oder Sie als Verband?
Wir denken schon in Modellen und wünschen uns beispielsweise einen Austausch innerhalb der Bundesländer. Das passiert auch, weil die Bundesländer haben ganz unterschiedliche Regelwerke. Wir können in Deutschland sehr, sehr gut ablesen, welche Anforderungen an die direkte Demokratie bewähren sich oder welche führen dann eher dazu, dass man das Bürgerrecht nicht nutzen kann und es wieder nur im Frust landet, die Leute sich verarscht fühlen. Das analysieren wir genau, machen ja von mehr Demokratie aus da unsere Monitorings, Bürgerbegehrensbericht, Volksbegehrensbericht, vergleichen die Regelwerke in Rankings. Also der Austausch findet auch statt. Das sieht man auch an den Reformen der letzten Jahrzehnte in Deutschland, dass es ein Lernen der Länder voneinander gibt. Was die Schweiz angeht, gilt die Devise, die Schweiz nicht zu kopieren, sondern die Schweiz zu kapieren. Das, was wirklich wünschenswert wäre, wäre dieses fakultative Referendum, alias Volkseinwand auch in Deutschland zu haben. Das gibt es Hamburg beispielsweise, aber nur für Sonderfälle. Das würde jetzt zu weit führen. Aber generell, so wie in der Schweiz, gibt es das noch nicht. Insofern, das wäre etwas, wo ich sage, da ist die Schweiz modellhaft. Das könnte man übernehmen. Wünschenswert wäre das für die Landesebene zu übernehmen. Da gab es übrigens Initiativen. Das erste Land war Thüringen, und zwar interessanterweise von der CDU, die ansonsten bis dahin, habe ich sie jedenfalls nicht anders erlebt, immer gemauert hat, wenn es um Ausbau direkter Demokratie ging. Und Sachsen hat den Vorschlag dann übernommen, insbesondere auch jetzt im Amt seiende Ministerpräsident Kretschmer. Und zwar, weil es eben ein vertrauensbildendes Instrument ist, dieser Volkseinwand. Deshalb in den Ländern, wo das Vertrauen massiv im Keller ist, dann darauf zu setzen. Aber ansonsten gibt es auch Fallen, was die Schweiz angeht. Wir in Deutschland beispielsweise haben ja in den Ländern jedenfalls die Regel, dass ein Gesetzentwurf, der über ein Volksbegehren bis zum Volksentscheid transportiert werden soll, kann vom Verfassungsgericht überprüft werden. Das passiert auch hin und wieder. Das Parlament oder Regierung sagen, nee, Moment mal bitte, bevor es ins große Volksbegehren geht, erstmal vors Verfassungsgericht. Und das sagt dann, ist zulässig oder nicht zulässig. Das kennt die Schweiz so nicht. Es gibt da auch eine formale Prüfung, aber die Schweiz hat gar kein Verfassungsgericht. Also da würde ich sagen, die Schweiz bitte nicht kopieren, das ist nicht wünschenswert. Der Schweiz, so hat es ein Schweizer mal gesagt, der Schweiz steht die Aussöhnung von direkter Demokratie und den Grund- und Minderheitenrechten noch bevor.
Okay. Okay. Aber Sie sind schon auch eben nicht nur für dieses fakultative Referendum, sondern auch für die Volksgesetzgebung, also dass von den Bürgern aus Vorschläge gemacht werden können, konkrete Gesetzentwürfe und die dann irgendwann zur Abstimmung stehen.
Ja, da stehe ich drauf, wobei ich jetzt, ich finde es fast schon lustig, dass, ob ich dafür bin oder nicht, ist eigentlich ziemlich wurscht, weil es ist mittlerweile Verfassungsrang in allen 16 Bundesländern. Das wäre für mich wünschenswert, wenn das in der Politik auch mal, ja, dass das auch mal ankommt, ja, dass das eine Errungenschaft ist, die übrigens viel mit uns Bürgerinnen und Bürgern zu tun hat, weil bis 1990 war die Volksgesetzgebung, gab es in den alten Bundesländern nur in 6 von den 10 alten Bundesländern. Also, ne, zuerst war das Hessen 1946, Bayern und so, aber nicht in allen, nicht flächendeckend. Und heute haben wir das flächendeckend und das ist ein Impuls, der kam wesentlich aus der friedlichen Revolution im Herbst 1989. Also kam von der DDR-Bürgerrechtsbewegung und die war auch, das waren ja fast die einzigen, die die Mütter und Väter des Grundgesetzes überhaupt ernst genommen haben, weil die hatten ja vorgesehen, für den Fall der Wiedervereinigung soll es eine gesamtdeutsche Verfassung geben, dann sollte auch die direkte Demokratie geregelt werden in dieser Verfassung und über all das sollte dann eine Volksabstimmung stattfinden. Wir wissen alle, es kam anders, aber es war versprochen und an der Stelle sind wir, ja, ich sag's deutlich, betrogen und enttäuscht worden. Das hängt an dem schnellen Beitritt der DDR zur BRD, aber es gab danach auch noch mal eine Chance, das wieder gut zu machen. So hat es der Einigungsvertrag vorgesehen, aber all das ist dann in der Verfassungskommission des Bundes und der Länder auch gescheitert. Führt jetzt vielleicht zu weit, aber ich sage das auch deshalb, weil heute bei denen, die sich wehren dagegen, dass man den bundesweiten Volksentscheid einführt, kommt immer das Argument oder oft das Argument, ja, die Mütter und Väter des Grundgesetzes, die wollten die parlamentarische Demokratie schützen und haben deshalb verzichtet auf die direkte Demokratie. Das ist so falsch. Es gab die Diskussion im Parlamentarischen Rat, ob man im Artikel 20 Absatz 2 wirklich schreiben kann, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, sie wird verwirklicht in Wahlen und Abstimmungen. Da gab es Menschen, die gesagt haben, wenn das da steht, ist das ein Versprechen. Also eigentlich müssten wir das mit den Abstimmungen löschen, weil wenn wir das jetzt nicht ausführen, geht das nicht. Aber da war dann die Mehrheit der Meinung, nein, das lassen wir drin, weil wenn es zur Wiedervereinigung kommt, dann machen wir daraus einen Nagel mit Kopf. Man hat natürlich gedacht, die Wiedervereinigung kommt übermorgen, aber es hat halt ein paar Jahrzehnte gedauert.
Okay, diese Phrase von den Vätern und Müttern des Grundgesetzes kommt ja immer wieder, aber ist die nicht an sich schon undemokratisch? Weil letztendlich steht in der Präambel, das deutsche Volk hätte sich in freier Entscheidung diese Verfassung gegeben. Und der letzte Artikel des Grundgesetzes sagt auch, es hat so lange Bestand, bis sich dieses Volk eine neue Verfassung gibt. Jetzt haben wir gerade heute 76 Jahre Grundgesetz. Da darf sich doch auch mal was ändern. Da darf doch, die Bevölkerung ist nicht mehr die, die es damals war. Sie darf doch auch sagen, wir wollen das anders haben. Also ich frage mich immer, wie relevant ist das überhaupt zu sagen, naja, das haben sich die Väter und Mütter gedacht, so als wäre eben die Bibel auf die Erde gekommen. Und wir wären quasi daran geklammert, was sich da ein kleiner parlamentarischer Rat gedacht hat und die Experten, die da mitgeschrieben haben.
Völlig richtig. Und also wenn man dann schon mit der Phrase kommt, dann sollte man aber die Mütter und Väter des Grundgesetzes auch richtig zitieren und nicht denen was unterjubeln, was sie so nicht vorgesehen hatten. Die hatten im Artikel 146 genau vorgesehen, kommt es zur deutschen Wiedervereinigung, dann gemeinsame Verfassung und Volksentscheid. Das ist sozusagen ihr letztes Wort. Das ist ihr Vermächtnis. Und das ist nicht eingelöst worden. Also sie zu zitieren, finde ich heute, und sich auf die Mütter und Väter des Grundgesetzes zu berufen, das ist unlauter. Ja, das ist nicht ehrlich. Das schiebt nur die eigene Verantwortung für das, was man dann da getan hat, weg. Natürlich könnte man heute drangehen und könnte das wieder gut machen. Da gibt es noch mehrere Themen, die in so einen Verfassungsgebungsprozess eingespeist werden müssten. Das, was, glaube ich, vergeigt ist, und das wäre ja sinnvoll gewesen, das mit der Wiedervereinigung zu koppeln, ist, dass die Verfassungsarbeit selbst Anfang der 90er Jahre, wenn wir uns da Zeit gelassen hätten, wäre A eine Würdigung gewesen der DDR-Bürgerrechtsbewegung, die davor gedacht hatte. Es gab ja einen Gesetzentwurf, der entstanden ist am zentralen runden Tisch der DDR. Dieser Gesetzentwurf hatte die direkte Demokratie drin. Dieser Gesetzentwurf hatte doppelt so viele Grundrechte wie unser Grundgesetz, doppelte Dosis. Beispielsweise sollte Bürgerbeteiligung als Grundrecht festgeschrieben werden und andere Dinge, über die man heute streitet. die Verbandsklage zum Beispiel, die wieder in Frage gestellt wird von der neuen Bundesregierung. Also das wäre ein deutlicher Beitrag von der DDR-Bürgerrechtsbewegung für diese Ost-West-Verfassungswerkstatt gewesen. Also man hat die DDR-Bürgerrechtsbewegung da komplett ignoriert. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren, weiß gar nicht mehr, wo ich angefangen habe in meinem Frust.
Ich würde gerne auf ein paar typische Einwände gegen den Volkseinwand und andere direkte demokratische Mittel eingehen wollen oder von Ihnen dazu etwas hören wollen. Da wäre zunächst das, wir hatten es ja von der Schweiz, Schweiz kapieren, haben Sie gesagt, finde ich sehr schönen Begriff. Steinmeier hat ja 2018 gesagt, wir hätten eine unterschiedliche politische DNA in der Schweiz und in Deutschland. Deswegen konnte er die direkte Demokratie der Schweiz loben und gleichzeitig sie nicht für Deutschland fordern. Was sagen Sie dazu? Unterscheiden wir uns in der politischen DNA so, dass das bei uns gar nicht funktionieren kann?
Also ich denke, dass wir uns überhaupt nicht entscheiden, fast weltweit nicht unterscheiden in dem Anspruch dessen, was die Demokratie einlösen sollte. Das finden wir in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Das ist eine Verabredung der Weltfamilie, Artikel 21. Da heißt es eben, dass jeder Mensch das Recht hat, die politischen Entscheidungen, die ihn betreffen, auch zu beeinflussen. Und zwar indirekt durch gewählte Vertreterinnen und Vertreter oder eben direkt durch Abstimmung. Das ist doch erstmal der Grund, auf dem wir alle stehen. Also die Idee der Demokratie ist doch, dass sie offen ist, dass sie zugänglich ist für alle Menschen. So, das unterscheidet uns von den Schweizerinnen und Schweizer in gar nichts. Und wenn man sich die Umfrageergebnisse in Deutschland anguckt, wie viel Prozent der Bevölkerung wünschen sich beispielsweise die direkte Demokratie auf Bundesebene, dann unterscheidet sich das auch nicht sehr von den Zustimmungswerten, die die direkte Demokratie in der Schweiz einfährt. Also die Schweizerinnen und Schweizer würden sich doch diese Möglichkeit gar nicht nehmen. Ich habe eben mit einem Schweizer gerade geredet, der sagte, ja, es sind viele Entscheide, er sagte, auf Bundesebene meinte er ungefähr 16, wenn man auf kantonaler Ebene noch dazu und dann auf kommunaler, da meinte er, hat er an den 4 Abstimmungssonntagen, die es ja immer in der Schweiz gibt, die jetzt schon festgelegt sind für die nächsten 35 Jahre, hat er im Jahr ungefähr 40 Sachfragen vor sich, mit denen er sich auseinandersetzen kann. Und er hat mir erzählt, wie ihn das auch anstachelt, sich für Politik zu interessieren, aufmerksamer zu sein, was da im politischen Raum passiert, was das Parlament macht, seine Gemeindevertretung macht, weil irgendwann kommt es gegebenenfalls auf ihn zu. Und ich glaube nicht, dass wir Deutschen da anders ticken, ja. Das ist eine faule Ausrede und diese ganzen Vorbehalte, die es gibt, sind eine lange Kette von faulen Ausreden. Und ich bring's mal auf den Punkt. Nicht nur um sozusagen uns, nicht nur, weil man nicht einschwenken will auf die direkte Demokratie, sondern weil man uns Bürgerinnen und Bürger vom Hals halten will.
Mhm. Anderer Vorwurf lautet ja immer, die Bürger haben keine Ahnung. Deswegen sollen nicht sie entscheiden.
Ich zitiere Ihnen jetzt mal einen, der in Thüringen, wo ich herkomme, ein Volksbegehren angezettelt hat. Ich hatte damit nichts zu tun, es ging um Kita-Gebühren. Der ist von dem Volksbegehren aus dann später in den Bundestag eingezogen. Der hat also beide Seiten erlebt, die Initiativen und den Bundestag. Und hat als Bundestagsabgeordneter, war viele Jahre im Bundestag, hat als Bundestagsabgeordneter mit ganz vielen Initiativen zu tun gehabt. Und er sagt, dass nicht immer, aber dass ganz, ganz oft er bass erstaunt ist, wie weit diese Initiativen sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit, in ihre Themen eingearbeitet haben. Und dass man das in den Fraktionen, in der Fläche sowieso nicht findet, sondern vielleicht noch bei dem jeweiligen Fachpolitiker. Also da kann ich nur sagen, ihr lieben Politikerinnen und Politiker, auf so billige Weise kriegt ihr uns nicht für blöd erklärt. Wir sind geeignet und bereit, uns in jedes Thema einzuarbeiten. Und das zeigen die vielen Initiativen. Die lassen sich da auch nicht ein X vom U vormachen. Die stellen intelligente Fragen bei Projekten vor Ort oder bei Gesetzgebungsverfahren. Und das ist wirklich Fachkompetenz, aber es ist auch eine Betroffenenkompetenz, weil das sind Menschen, die sich äußern, weil sie politische Entscheidungen aushalten müssen. Und die Politik muss aushalten, dass wir mit diesen Fragen kommen oder eben auch eine Sache an uns ziehen und sie nach vorn treiben. Im Übrigen machen direktdemokratische Verfahren immer schlauer. Und zwar alle. Die Initiative selbst, die sich darauf vorbereitet, weil die muss sich intensiv vorbereiten, auf Landesebene einen Gesetzentwurf schreiben. Das ist eine Wahnsinnsübung. Und übrigens erhält das auch das Verständnis dafür, was im politischen Raum erarbeitet werden muss. Also das ist dieses, ja, das sorgt doch eher dafür, dass wir mehr Verständnis füreinander entwickeln.
Anderer Vorwurf lautet, die Bürger tragen keine Verantwortung für die Ergebnisse, während die Politiker ja die Verantwortung tragen.
Ich habe eine lange Liste von politischen Entscheidungen, wo ich genau für dieses Argument, um es erwidern zu können, sage, okay, wer hat eigentlich die Verantwortung übernommen für dieses Mautdesaster? War das irgendwie dieser Verkehrsminister, der, was ist mit dem passiert? Wie viele Millionen waren das, die wir aus Steuermitteln dann zu zahlen hatten? Und das, was da immer gemeint ist mit Verantwortungsübernahme, meint, wir haben bei der nächsten Wahl dann ja die Möglichkeit, eben unser Kreuz an einer anderen Stelle zu machen. Verantwortungsübernahme stelle ich mir übrigens ganz anders vor. Ja? Und was ist das überhaupt eine Rede? Also wenn wir als Bürgerinnen und Bürger entscheiden, hat das Volk entschieden. Und wir haben das, was wir zu entscheiden haben, natürlich auch auszutragen. Wir müssen dafür gerade stehen, ist doch logisch. Das ist die Verantwortung, die wir zu tragen haben. Das ist doch, also, das ist ein absurdes Argument.
Und dann heißt es natürlich noch, alles sei zu komplex und zu kompliziert. Jetzt haben Sie schon gesagt, die Bürgerinitiativen arbeiten sich da intensiv ein, aber es sei zu komplex, dass die Bürger darüber abstimmen können dann.
Ich zitiere jetzt mal nicht wortwörtlich, aber sinngemäß Bundesverfassungsrichter Peter Huber war Bundesverfassungsrichter, der hat gesagt, es ist Aufgabe der Politik, wo immer möglich diese Komplexität aufzubrechen, also damit Politik verstehbar wird für uns. Und im Übrigen, wenn man das Argument vorschiebt, dann landen wir in einer Expertokratie. Die Demokratie muss zugänglich sein für uns alle. Ihr muss was einfallen, um die Komplexität von Themen aufzubrechen, damit wir da mitgehen können, mitdenken können und am Ende auch mitentscheiden können.
Diese Entscheidungen sollen doch ergebnisoffen sein. Also sonst bräuchten wir ja nicht die Bürger entscheiden lassen. Ich frage deswegen, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass in den Partizipationsbewegungen und Demokratiebewegungen doch auch sozusagen ein gewisser Geist vorherrscht, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Also Mehr Demokratie schreibt zum Beispiel ja gerade in der Pressemitteilung, dass die meisten Bürgerentscheide zu Flüchtlingsunterkünften gingen pro Unterkunft aus. Und da habe ich mich gefragt, ob das jetzt irgendwie eine wertende Feststellung ist.
Also das, was Sie zitieren... Ja, sehr interessant, wenn man seine eigenen Pressemeldungen dann vorgehalten bekommt. Aber das, was Sie da zitieren, das setzt eher darauf auf, dass, und das ist auch so ein Vorwurf, der immer wieder gemacht wird von den Parteien oder von denen, die direkte Demokratie nicht weiter ausbauen wollen, dass sie sagen, ja, das Instrument würde dann von autoritär-populistischen Kräften genutzt werden. Das ist richtig. Das Argument steht allen in der Gesellschaft zur Verfügung, ob das jetzt Bürgerbegehren sind oder Volksbegehren. Das Instrument ist also ist offen. Und wir haben uns damit beschäftigt, dass es Ansagen gab von extrem rechts, dass man die direkte Demokratie nutzen will, um sich durchzusetzen. Das war die Überschrift dafür, war Asylantenstopp, und man hat das insbesondere dann eben probiert. Und das, was wir nachweisen wollten, dass das nicht aufgegangen ist. Also das steckt hinter dieser Pressemeldung. Wir wollten zeigen, dass die Strategie nicht aufgeht, dass es nicht so einfach ist, die direkte Demokratie strategisch für jedes politische Ziel einzusetzen und die Bürgerinnen und Bürger wie die Schäfchen hinter jeder Initiative herlaufen, sondern dass sie sehr wohl ihren Herz und Verstand behalten und dann damit umgehen. Deshalb haben wir gesagt, haben es genau analysiert, es gab 27 seit 2015, da muss man auch noch mal sehen, so viel ist das jetzt auch nicht. Ja, in den vergangenen 10 Jahren gab es 27 Bürgerentscheide, meistens zu Flüchtlingsunterkünften, und es sind 16 eben anders ausgegangen als von der Initiative geplant. Also wir schauen schon, bei dem Ergebnis schauen wir eher darauf, was war das Ansinnen der Initiative, hat sie sich durchgesetzt oder nicht. Und auf der anderen Seite setzen sich eben durchschnittlich 40% aller Initiativen per Bürgerentscheid auf der kommunalen Ebene jetzt setzen sich durch.
Das als Vergleich. Ja, weil Sie selber ja auch dann nochmal erläutert haben, Fremdenfeinde können Sie also nur selten für Ihre Zwecke nutzen. Aber dann ist ja die Frage, bedeutet das, dass jeder, der gegen eine Unterkunft gestimmt hat, ein Fremdenfeind ist? Also dass im Prinzip doch das Ergebnis demnach positiv ausfallen muss, damit damit man sagen kann, okay, die direkte Demokratie hat funktioniert.
So weit würde ich nicht gehen. Und wir messen auch grundsätzlich nicht an den Entscheiden und an den Entscheidsergebnissen, ob die direkte Demokratie funktioniert oder nicht. Sondern wir schauen uns die Verfahren an. Wir schauen uns an, ist das fair? Haben die Menschen genug Zeit zu diskutieren, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Gibt es die Möglichkeit, dass Alternativen mit zur Abstimmung kommen? Dass die gewählte Vertretung eine Alternative mit zur Abstimmung stellen kann, beispielsweise. Das ist enorm wichtig, damit wir eben nicht Frontenbildung haben, sondern eher dazu eingeladen werden, in den Austausch zu gehen, uns mit Varianten zu beschäftigen, Kompromisse zu finden, dass wir in Verhandlungen gehen, auch die Initiativen mit denen, die gewählt sind. Darauf kommt es uns dann an. Und schauen wir überhaupt, ist das so bürgerfreundlich, dass man es nutzen kann, oder schreckt es eher ab und die Initiative, die das nutzt, landet wieder im Frust? Das wäre absolut demokratieunverträglich. Also das sind so die Fragen, die uns beschäftigen. Ansonsten analysieren wir eher so wie im Spiegel, mal zu gucken, welche sind die Themen, die gerade beschäftigen. Und mit den Flüchtlingsunterkünften, das haben wir jetzt genommen, weil eben von außen eher dieser Vorbehalt immer kommt, ja, wenn dann die extrem Rechten das nutzen und so weiter. Und da haben wir gesagt, gucken wir jetzt mal genau hin und stellen fest, da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel angebrannt. Ansonsten beispielsweise in den vergangenen Jahren haben wir festgestellt, auf kommunaler Ebene gab es einen unglaublichen Aufschwung an ökologischen Themen. Also es gab ganz viele Radbegehren, wo es um einfach modernere Radverkehrskonzepte in den Städten ging, ja. Da hat es eine große Zunahme gegeben. Also da zeigt man auch, welche Kraft aus der direkten Demokratie kommt, eben die Politik zu bewegen, auch die Politik zu ermutigen. Wir haben es ja ganz oft, dass Politiker sagen, ja, würden wir machen, aber wer weiß, ob die Bürgerinnen und Bürger da mitgehen. Ah, und dann das, ah. Und so. Und da ist natürlich, wenn das von unten kommt, ja, nämlich an einen Bürgerbegehren in Jena, hier ging es um Klimaneutralität und Konzepte, wie man da hinkommt. Und da hat sich nicht viel bewegt bei der Stadt. Eine Initiative startet ein Bürgerbegehren, breites Bündnis, was auch, allein das ist schon eine Belebung von Zivilgesellschaft. Und während der Unterschriftensammlung, die waren noch nicht mal fertig, hat der Stadtrat beschlossen, das Bürgerbegehren 1:1 zu übernehmen. Das ist eine Kraft, die kommt aber nur dadurch zustande, dass am Ende immer die Möglichkeit besteht, dass die Bürgerinnen und Bürger direkt darüber entscheiden. Und eben in dem Fall nicht der Stadtrat. Und hat auch was mit, daran liest man auch dann eine Kritik ab, ja. Das hättet ihr doch auch. Und warum macht ihr nicht und so? Und das ist dann schon eine Motivation, auch für die gewählten Themen ernster zu nehmen.
Aber ist nicht selbst die kommunale Ebene für Abstimmungen manchmal zu groß? Also wir hatten ja gerade, das ist das Stichwort der Flüchtlingsunterkünfte, ganz häufig geht es um eine Kita, eine Schule oder irgendwie so. Dann sind ja nur wenige betroffen, aber alle dürfen abstimmen. Das heißt, es ist natürlich nicht das, was ich mir immer vorstelle unter einem Aushandlungsprozess, also dass man in Wirklichkeit ja nicht nur einfach sagt, ich bin dafür, ich bin dagegen, sondern ich will etwas von einem anderen. Denn darum geht es ja bei irgendeiner Regelung, er soll mir das finanzieren oder er soll es akzeptieren, dass ich hier baue oder was auch immer. Gibt es bei Ihnen Überlegungen, ob man das nicht auch noch kleiner gestalten müsste? Also wenn es nur um eine Straße geht, dann sind ja eigentlich nur die Anwohner betroffen und die, die da durchfahren wollen oder müssen. Aber entscheiden darf die Kommune oder muss, also ne, die Bürger, alle dann zusammen. Und ja, frage ich mich manchmal, ob das für so kleinteilige Sachen dann eigentlich noch richtig fair ist, weil im Prinzip viele Nicht-Betroffene über wenige Betroffene per Mehrheit entscheiden können.
Aber das ist doch eine Einladung an die Mehrheit, sich mit den Belangen in der Nachbarschaft auseinanderzusetzen und wahrzunehmen, wie geht's mir? Also es gibt Menschen, die haben keine Kinder und keine Enkel. Es gibt welche, die haben welche. Und die welche haben, die kämpfen dann beispielsweise für eine Kita oder kämpfen auf Landesebene um Gebührenbefreiung oder sonst irgendwas oder für ein kostenloses Mittagessen. Aber ist es nicht gut, wenn die anderen das auch mitbekommen, wie wir in dieser Gesellschaft zusammengelebt sind, was in der Nachbarschaft, was die Menschen, die Kinder und Enkel haben, für Probleme haben, dass man da mitdenkt? Das ist doch eine Art von Solidarität. Also es geht um das Gemeinwohl insgesamt, ja. Und bei dem Beispiel der Straße, es gibt doch auch nicht, ist doch nicht so, dass über den Straßenbau dann nur die Abgeordneten entscheiden, die in der Straße wohnen, sondern das machen ja auch alle. Also ich bin mit der direkten Demokratie immer auf derselben Ebene wie die gewählte Vertretung. Und mehr kann ich damit auch nicht erreichen, aber weniger eben auch nicht.
Ich könnte ja auch überlegen, dass ich den Bürgern mehr Entscheidungsfreiheit lasse. Dass ich sage, wir erwarten gar nicht, dass alles auf kommunaler Ebene geregelt ist, sondern wir sagen, wenn ihr euch da einig werdet in eurem Kiez und das so und so machen wollt, dann sind wir doch alle zufrieden, wenn ihr euch untereinander verständigt.
Ja, ich vermute nur, dass dann die Straße nicht mit dem Geld allein von den Anwohnern aus dem Kiez zu bezahlen wäre, sondern dass es ein bisschen komplizierter ist. Also, dass es dann den Haushalt berührt und da geht es dann auch um das Gezerre, macht man das oder macht man jenes, ja, und dann sind wieder alle mit im Boot. Also, das, ja. Also, wir gucken schon, dass wir sagen, die direkte Demokratie sollte es auf allen politischen Ebenen geben. Also dort, wo politische Entscheidungen von Gewählten fallen, sollte es als Gegenüber auch die Möglichkeit geben, dass die Bürgerinnen und Bürger das selbst machen, ja. Und deshalb gibt's, ich bin ja in Thüringen zu Hause, wir haben Volksbegehren gemacht zur Verbesserung der direkten Demokratie in Kommunen, also Bürgerbegehren, Bürgerentscheide. Wir haben in Thüringen derzeit die besten Bedingungen in ganz Deutschland. Wir haben uns also durchgesetzt und haben dabei auch, es gab es vorher nicht, die Bürgerbegehren für Ortsteile eingeführt beispielsweise. Also, dass die Ortsteile nicht immer untergebuttert werden, sondern sich dann mit Bürgerbegehren auch artikulieren können. Und das, was Sie gerade schildern, das habe ich erlebt. Da hat dann der Stadtrat zum Beispiel gesagt, ja, wir wollen nicht über die Gestaltung des Dorfplatzes in diesem Ortsteil allein entscheiden. Wir respektieren, was dort die Bürger in einem Bürgerentscheid entscheiden. Das geht schon. Ja.
Wenn wir jetzt wieder auf die größere Ebene gucken, da wird es ja dann mit der Bürgerbeteiligung schon schwierig, Landesebene, gar Bundesebene. Wie kann man das denn organisieren? Große Stichwort sind ja im Moment immer die Bürgerräte. Macht es Sinn, sowas vorzuschalten und zu sagen, darüber können wir doch Bürger, na, wenn auch nicht alle, aber das ist ja vielleicht auch gerade gut. Also jedenfalls aus meiner Sicht ist das ja gerade der Vorteil davon. Ich will mich ja gar nicht mit allen politischen Fragen beschäftigen müssen, dass wir irgendwie dafür sorgen, okay, diskutiert ihr das mal miteinander und sucht ihr mal nach einer vernünftigen Lösung und die stellen wir dann hinterher zur Abstimmung.
Das passiert ja bei der direkten Demokratie sowieso. Es ist ja nicht so, dass die Politik sozusagen in die Bevölkerung ruft, bitte macht mal Vorschläge sondern dass es Initiativen gibt, die Ideen haben, die Vorschläge haben oder Kritik an Politik und die arbeiten das aus. Also das sind ja, und die müssen dann, um die Unterschriften zusammenzubekommen, auf Landesebene jedenfalls ist das so, auf kommunaler Ebene nicht unbedingt, aber auf Landesebene geht es nicht anders. Da muss man in Bündnisse gehen, man muss andere überzeugen in der Zivilgesellschaft. Das erlebe ich als auch große Bereicherung in der Zivilgesellschaft, den Austausch, weil da kommen dann Gruppen zusammen, die sich sonst überhaupt nicht wahrnehmen. Ja, ich habe das selber ein Bündnis angeführt, das hatte 20 Organisationen für unsere Volksbegehren. Da saßen dann der BUND und der Bund der Steuerzahler, die sich sonst überhaupt nicht rot oder grün waren, die saßen dann zusammen und haben an einem Strang gezogen. Also das kann schon sehr, sehr bereichernd sein. Natürlich kann man gucken, wie intensiviert man diese Prozesse. Also ich habe das selber erlebt, dass bei der Idee für ein Volksbegehren die Initiativen dann gesagt haben, und das präsentieren wir jetzt öffentlich und laden wirklich alle Interessierten ein, damit reinzugehen. Und danach hat man den Gesetzentwurf auch verändert, ja. Oder wir empfehlen ganz oft Initiativen, bevor ihr ins Volksbegehren geht, startet doch erstmal, gibt es allerdings nur in 6 Bundesländern, eine öffentliche Petition, dort, wo es das gibt. Geht ins Parlament, die Unterschriftenhürden sind da nicht so hoch, schaut, wie das Parlament reagiert, nehmt die Argumente mit auf und schaut euch an, wo sind die Reibungsflächen, wo sind offene Fragen, die beantwortet werden müssen. Das ist schon. Sie sprechen die Bürgerräte an. Auch die könnte man da einsetzen. Die sind sehr aufwendig, sind exzellentes Format, weil man in dem Bürgerrat losbasiert, den Bürgerrat zusammensetzt und sich die Zusammensetzung der Gesellschaft in einem solchen Bürgerrat spiegeln soll. Also man sagt ja dann, das ist dann die Ministadt oder das Miniland oder Mini-Deutschland, was dann da zusammenkommt. Es ist sehr aufwendig und dass Initiativen das selbst organisieren, so einen losbasierten Bürgerrat, um danach ins Volksbegehren zu gehen, da kenne ich kein einziges Beispiel. Das Volksbegehren selber ist schon, also selbst die erste Stufe Volksinitiative oder Antrag auf Zulassung eines Volksbegehrens ist für viele Initiativen schon enorme Anstrengung. Also und daneben noch einen Bürgerrat zu organisieren, der, keine Ahnung, 100.000 Euro kostet oder 200.000 ist schwierig. Aber nehmen wir mal an, es geht dann nach dem Volksbegehren auf den Volksentscheid zu und das Parlament sagt, so wie das ausgearbeitet ist, so können wir das nicht akzeptieren, das werden wir nicht beschließen. Also gibt es einen Volksentscheid. Aber wir wollen einen eigenen Vorschlag dagegen setzen, einen Alternativvorschlag, weil uns das, was die Initiative will, zu weit geht oder manches nicht berücksichtigt. Und dafür setzen die dann einen Bürgerrat ein. Also das Parlament wird wird selber zum Organisator eines Bürgerrates, zum Auftraggeber für einen Bürgerrat. Und das Ergebnis wird dann mit zur Abstimmung gestellt. Das wäre ein exzellenter Vorgang. Also so ließe sich das tatsächlich sehr, sehr gut anreichern und wir hätten in Richtung Kompromiss dann, der dann ausgearbeitet wird.
Manchmal hat man den Eindruck, über direkte Demokratie wird mehr so gesprochen wie ein nice to have. Aber es ist ja vielleicht auch so, dass es einen echten Bedarf gibt. Ich habe jetzt allerdings gesehen, wenn Menschen sagen, ach, ich habe ja eh nichts zu melden. Konkret in der Formulierung, die da oben, wir da unten. Die da oben machen eh, was sie wollen. Dass auch Sie das als populistisch betrachten, diesen Begriff. Darüber bin ich gestolpert, weil ich mich frage, unabhängig davon, wer den wie verwendet, ist es nicht de facto einfach so, die da oben machen. Ich habe doch nicht mitzubestimmen, wie die ganzen Detailregeln sind. Also ich nenne immer gerne sowas wie Denkmalschutz oder so. Das steht ja noch nicht mal in einem Wahlprogramm drin, aber ich bin möglicherweise davon betroffen hinterher, was ich machen darf, was ich nicht machen darf, was ich bezahlen muss und. Haben wir nicht de facto dieses die da oben, die da unten? Und ein Korrektiv wäre eben direkte Demokratie, die eben sagen würde, ja, wenn ihr das aber da oben wirklich abgehoben macht und nicht, wie wir es wollen, dann sagen wir nein oder sagen wir, dass es anders laufen muss.
Genauso, mit dem Finger, der Finger, der auf die da oben zeigt, und ich empfinde das mitunter auch so, dass da gemacht wird, was sie wollen, der würde sich mit der direkten Demokratie, wenn wir echte Möglichkeiten haben, die Sache an uns zu ziehen und uns vom Regierungshandeln unabhängig zu machen, würde sich dieser Finger auf uns selbst, würde dieser Finger auf uns selbst zurückzeigen, weil dann würde es sehr viel mehr an uns liegen, wie es uns geht und welchen Zustand der Gesellschaft wir empfinden. Ja, das, und deshalb wäre, ist die direkte Demokratie auch ein, das ist eigentlich ein Mittel gegen Populismus. Erstens lassen sich die Themen versachlichen, weil ich lange, lange Diskussionsphasen habe, bis ich am Ziel bin. Und zum anderen eben dieses Schwarze-Peter-Spiel wird unterbrochen. Das ist einer der wesentlichen Effekte. Ja. Deshalb sage ich ja immer, die direkte Demokratie ist ein Frustschutzmittel. Also.
Nach allen Umfragen will die Mehrheit in der Bevölkerung den Volksentscheid auf Bundesebene haben. Die Politik setzt den aber eben seit 76 Jahren nicht um. Die SPD hat den seit 150 Jahren, wie Sie nochmal darauf hingewiesen haben, im Programm stehen. Ist das nicht undemokratisch per se, wenn die Bevölkerung das will und das nicht aus einer spontanen Idee, sondern über lange, lange Zeit? Und die Politik einfach sagt, nö, wollen wir nicht oder halten wir nicht für gut für euch oder irgendwie so.
Also jedenfalls leben wir in einer, also ich bin nicht der, der meint, wir leben nicht in einer Demokratie oder unsere Demokratie neigt sich in Richtung Diktatur. Das würde mir zu weit gehen, zumal ich in einer Diktatur aufgewachsen bin und also mich ziemlich gut erinnern kann und einschätzen kann, was das mit uns gemacht hat oder woran ich ablesen kann, ob das diktatorische Züge annimmt oder nicht. Soweit würde ich nicht gehen wollen. Das, was gilt in Deutschland derzeit, ist natürlich auf demokratische Weise zustande gekommen. Wir haben die Regel, dass das Grundgesetz nur geändert werden kann mit Zweidrittelmehrheit. Und wenn die Zweidrittelmehrheit nicht zustande kommt, dann müssen wir damit leben, was dabei rauskommt. Aber es ist überhaupt nicht logisch, dass wir die parlamentarische Demokratie in den Ländern ergänzt haben um die direkte Demokratie. Und die direkte Demokratie in den Ländern und Kommunen ein Gummiband ist, mit dem wir, die wir wählen, an unsere Interessen rückbinden können. Ja, und wir dieses Gummiband auf Bundesebene nicht haben. Das fehlt einfach. Das ist die parlamentarische Demokratie alleingelassen. Und es frustriert mich massiv, dass ich auf Bundesebene an einem Wahltag mich tatsächlich als souverän erlebe und ich das als große Stunde erleben kann. Und ich bin einer, der ist mit 28 Jahren zum ersten Mal bei einer freien und geheimen Wahl dabei gewesen. Insofern hat das für mich einen großen Wert, mein Wahlrecht auch nicht schleifen zu lassen, sondern es zu nutzen. Und betrete ich das Wahllokal, dann erlebe ich mich als souverän. Das liegt auch daran, dass das Versprechen eingelöst ist, nämlich dass alle Stimmen gleich viel wiegen. Also ich älterer Mensch, meine Stimme wiegt genauso viel wie die Stimme meines Sohnes, der 40 Jahre jünger ist. Ja, und die Stimme eines Unternehmers ist genauso viel wert wie die Stimme einer Bürgergeldempfängerin. Das ist ein unglaubliches Pfund. Das passiert ja tatsächlich. Aber wenn die Wahllokale schließen, ja, dann werde ich wieder in die Zuschauerrolle zurückgesetzt. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als 4 lange Jahre im Warteraum der Demokratie zu warten, bis ich wieder 2 Kreuze machen darf. Verdammt nochmal, das reicht doch nicht. Wir haben auf Bundesebene lediglich das Mittel der öffentlichen Petition. Das ist wunderbar, dass es das gibt. Ja, aber in dem Petitionsausschuss sind die Mehrheitsverhältnisse des Bundestages insgesamt abgebildet. Also das, mir hat mal der Ausschussvorsitzende vom Petitionsausschuss, der ist zum Glück kein Ausschussvorsitzender mehr, der hat gesagt, ich war da beteiligt an einer öffentlichen Petition zur Einführung des Tempolimits auf Autobahnen. Eine ökologische Peinlichkeit in Deutschland, dass wir das nicht haben. Und dann meinte der, na Herr Beck, da kommt nichts raus. Weil ich sage, ja, wieso nicht? Sagt er, es steht ja nicht im Koalitionsvertrag. Ich sage, ja, geht's noch? Ich meine, kann man jetzt nur noch Petitionen machen zu dem, was im Koalitionsvertrag steht? Was ist das für ein Petitionsrecht? Aber das war die Denke von diesem Ausschussvorsitzenden. Ich glaube nicht, dass er wiedergegeben hat, wie das ganze Parlament denkt, zum Glück, ja. Aber das ist ein Stück politische Unkultur, die, ja, also die mich jedenfalls zornig macht.
Zum Ende hin, wie schätzen Sie denn insgesamt die Bereitschaft zu Demokratiereformen ein? Auch weitergedacht, jetzt nicht nur über das, was wir gerade gesprochen haben. Ich sage, meine Wahrnehmung ist halt so ein bisschen typisch konservativ, wie Menschen halt sind. Das, was sie kennen, das ist gut. So ist es halt. Uns wird gerne verkauft, wir leben ja schon in der besten Demokratie, die man sich nur vorstellen kann oder so. Wenn ich in die Geschichte gucke, würde ich sagen, nichts war unendlich, alles gab ein Kommen, immer ein Kommen und ein Gehen, alle Reiche sind zerfallen und so weiter und so weiter. Wie groß ist die Bereitschaft, hier auch mal neu zu denken, 76 Jahre nach dem Grundgesetz, mit vielen Veränderungen in der ganzen Welt und in unserer Gesellschaft, und zu sagen, ja, Neues ausprobieren, mal was anders machen und nicht nur zu sagen, naja, es steht halt so bei uns in der Verfassung, wir haben halt dieses Repräsentationsmodell und Leute, seid doch eigentlich damit zufrieden.
Also ich erlebe schon hier und da und gar nicht so genau zu verorten Aufbrüche, wo ich denke, das Bewusstsein wächst, dass das immer weiter so einfach nicht trägt. Wir haben, wenn man sich die Zustimmung zur Demokratie anguckt, lässt sich das mit 3 Zahlen umschreiben. 90, 75, 60. 90% sagen, die Demokratie ist genau die richtige Staatsform. 75% sagen noch, so wie es in der Verfassung steht, ist okay. Und 60% sagen, so wie wir die Demokratie erleben, da sind wir zufrieden. Also die real existierende Demokratie, da sind es dann nur noch 60%. Im Osten übrigens nur noch 40%. Ja, und da gibt es schon, wenn das auch bei Parteien und bei Politikern ankommt, gibt es schon Aufbrüche. Also ich erlebe beispielsweise den sächsischen Ministerpräsidenten CDU, Herr Kretschmer, den ich in vielen seiner Äußerungen und Positionen beispielsweise zur Migrationspolitik überhaupt nicht folge, sondern deutlich widersprechen mag. Aber was Vertrauen angeht, gibt es da schon Aufbrüche, auch Dialogverfahren, die ausprobiert werden. Wir haben im sächsischen Koalitionsvertrag in dem vorletzten das Stichwort Volkseinwand drin gehabt. Auch die Volksbegehrensreform, das ist dann an seinen eigenen Leuten gescheitert, aber immerhin. Oder wir haben auf Bundesebene den Bundestag, der sich geöffnet hat, eben für die Bürgerräte, also für die losbasierten Bürgerräte. Das, was aber verstanden werden muss, dass Netz und doppelter Boden unter all diesen Experimenten und Aufbrüchen wäre gut, es hätte die direkte Demokratie, weil wenn wir da aufbrechen und Dinge ausprobieren und es löst sich eben nicht ein, das, was damit erhofft ist, oder die Politik, mein Gott, sind doch, die wir gewählt haben, sind doch auch nicht, die sind zwar dem Gemeinwohl verpflichtet, aber natürlich bringen die ihre Privatinteressen ein und ihre Parteiinteressen ein und so weiter und so weiter. Und von daher ist es eben so, dass alles, was wir da artikulieren, so modern und kreativ die Formen auch sein mögen, es bleibt im Belieben der Entscheider gesetzt, wie sie damit umgehen. Und deshalb braucht es eben die Möglichkeit unten drunter, die direkte Demokratie, damit wir die Dinge an uns ziehen können, wenn wir dann doch wieder vergackeiert werden. Also so wird dann Schutt aus. Aber das, was Sie fragen, da gibt es eine Menge Beispiele, also wo ich erlebe, dass es schon Ideen gibt, wie man die Dinge weiterentwickelt. Wir haben Aber man muss, die Politik muss sich da auch öffnen, muss, wenn es jetzt ans Wahlrecht, jetzt wieder ans Wahlrecht in dieser Legislatur. Ja, es, jeder Legislatur haben jetzt das Bundestagswahlrecht geändert. Das sagt die neue Regierung, ja, das, da müssen wir jetzt nochmal dran gehen. Das war es jetzt auch noch nicht. War auch noch nicht der große Wurf, den wir da hatten. Ja, sage ich, macht das doch. Aber dann öffnet euch doch gleichzeitig. Das Wahlrecht ist doch ein Recht, was uns allen zusteht. Das betrifft uns doch alle. Dann holt uns doch ins Gespräch. Da wäre zum Beispiel ein Bürgerrat sinnvoll, um zu gucken, wie sollte das Wahlrecht aussehen. Und dann, ja, da müssen wir mal gucken, wie ist das, dass Millionen Stimmen bei jeder Bundestagswahl unter den Tisch fallen, die im Parlament nicht repräsentiert sind. Okay, da kann man sagen, ja, 5% hörte ja da, dann müssen wir die mal überprüfen. Vielleicht geht's auch mit 3%. Vielleicht sollte man eine Ersatzstimme einführen, dass wir nicht nur eine Partei ankreuzen, sondern wenn die an der 5% hörte scheitert, an der zweite. Wie wäre es mit einer Proteststimme? Wir können uns bei Wahlen nicht enthalten. Ja, warum habe ich bei Kommunalwahlen 3 Stimmen, bei der Bundestagswahl nur 2? Warum kann ich nicht die Listen verändern, die Parteien aufgestellt haben? Das sind alles Dinge, die muss man doch mal mit den Menschen bereden. Und da gibt es Anlässe, aber man muss einfach mal sagen, okay, ist doch, es gibt doch kaum etwas Edleres, als in einer Gesellschaft gemeinsam zu besprechen, wie wir verfasst sein wollen. Macht doch daraus ein Fest und feiert nicht nur eure fragwürdigen Jubiläen. Ja.
Ein starkes Plädoyer. Herr Beck, abschließend, Sie haben am Anfang schon gesagt, es gab bereits bessere Zeiten für den Volksentscheid. Aber Ihre Prognose jetzt, wann haben wir den bundesweiten Volksentscheid in Deutschland?
Ach, ich hoffe, dass ich ihn noch erlebe.
Das ist aber ein Zeitfenster. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Gerne.